Willkommen zu Schlag den Groß. Wie immer ist die Schlägerin Eva Schütz, Medienunternehmerin und Express-Chefin.
Schönen Hallo. Guten Abend.
Und die Domina.
Und hätt der Geschlagene, gerne. Also wenn du schon in diesen Diktionen bist, der Sklave.
Die Schlägerin ist Eva Schütz. Sind, kannst du mir schweigen?
Na gut, die Opferrolle kannst du ja ziemlich gut, aber zu der kommen wir später. Fangen wir mit der Regierung an. Da seid ihr euch wahrscheinlich wieder mal gespenstisch einig. Die Eva Schütz lachen gleich los. Ihr seid nämlich beide quasi vollends verliebt in diese Regierung. Ja. Warum? Ja, das klingt so leiden. Die sind doch jetzt nicht einmal eine Woche im Amt. Was ist so schrecklich an dieser
Regierung? Ich kann mir gar nicht mehr aussuchen, in wen ich am meisten verliebt bin. Es ist wirklich eine schwierige Wahl, aber ich bemühe mich sehr. Warum mag ich die Regierung nicht? Ich glaube, der Gerald Groß ist da ähnlicher Meinung, weil es bereits im Regierungsprogramm keine großen Reformprojekte gibt, weil man sich mit Kleinigkeiten begnügt. Ö24 hat das heute, glaube ich, in einem Artikel schon ganz gut aufgezählt, was an Belastungen dazukommt. Das ist 150% Erhöhung der Gebühren beim Glücksspiel, eine Erhöhung der Tabaksteuer. Also lauter solche Dinge, wo man sagt, ja, da spült jetzt ein bisschen Geld in die Kassen.
Aber das wäre bei Blau-Schwarz auch gekommen.
Trotzdem, es gibt keine großen Reformvorhaben und natürlich kann man, wenn man jetzt bei den Elektroautos die motorbezogene Steuer wieder einführt, ein bisschen Geld lukrieren. Man versucht, die Energiekonzerne noch stärker in die Pflicht zu nehmen. Auf der anderen Seite beklagt man sich über den furchtbar teuren Strompreis. Also was hier fehlt, ist ein großer Reformvorschlag. Was hier fehlt, ist ein wirkliches Programm für den Wirtschaftsstandort Österreich. Wie will man die Lohnnebenkosten nachhaltig wirklich senken und nicht 2027 vielleicht um 1%, wenn das budgetär irgendwie machbar ist. Also die Regierung hat keine Vision. Das ist das, was mich am meisten stört. Und es wundert einem auch nicht, wenn zwei Parteien mit so unterschiedlichen Programmen wie die sehr linke Flügel der SPÖ zurzeit mit einer Wirtschaftspartei oder so ähnlich zumindest irgendwann mal gewesenen ÖVP zusammenkommt, dann kann sich einfach daraus kein großes Reformvorhaben ergeben. Und genau das spürt man jetzt. Und insofern ist die Frustration, glaube ich, relativ hoch, weil man halt weiß, es wird dann weiter wurschteln wie bisher, beziehungsweise wie wir schon vor 2017 hatten. Nur sind wir jetzt in einer deutlich angespannteren Situation als damals.
Mhm. Das kannst du eigentlich kaum noch toppen.
Er wird es einfach zugespitzt sagen,
aber im Inhalt dasselbe. Aber die ganzen Sparmaßnahmen minus die höheren Zigarettensteuern, die natürlich medizinisch sehr viel Sinn ergeben, wäre ja das Gleiche bei Blau-Schwarz gekommen.
Also nein. Warum?
Doch.
Weil Blau-Schwarz oder Schwarz-Blau oder Blau-Schwarz oder wie du es auch immer nennen willst, ein Gesamtpaket vorgelegt hätte, wo beispielsweise die ORF-Zwangssteuer dafür beispielsweise gefallen wäre. Oder bei der Abschaffung des Klimabonuses hat es auch geheißen, dafür kommt die Abschaffung der CO2-Bepreisung. Das heißt, du schaffst zwar den Klimabonus ab, aber du gehst den Weg, dass du sagst, du nimmst die Steuer von den Treibstoffen herunter. Und das hätte nicht diesen Belastungshammer bedeutet, den diese Bundesregierung binnen von 4 Werktagen auf die Reise gebracht hat. Was besonders bemerkenswert ist, bereits am Freitag mit Wirksamkeit 1. April hat die Regierung alles, was wehtut, also auf das haben sie sich irrsinnig schnell geeinigt, im österreichischen Nationalrat eingebracht. Ist Beschlusslage, wird Beschlusslage, tritt am 1. April, als Aprilscherz, in Kraft. So, alles, was von der Kindergartenjause, ja, oder von Entlastungen auch im steuerlichen, im wirtschaftlichen Bereich ist, ist 2027 mit, Heureka, Budgetvorbehalt. Das heißt, St. Nimmerleins Tag kommt nicht. Aber ich möchte die letzten 4 Tage kurz Revue passieren, dieser Regierung. Also, am Dienstag erklärt der Herr Kanzler, der Kalimera aus Wiener Neustadt, der eh schon wieder krank ist, weil er offenbar mit seinem Alter nicht mehr amtsfähig ist, erklärt, großmundig, also, er wird jetzt sofort eine Nullzuwanderung verfügen und der Familiennachzug wird sofort heißt immediately, also, wie damals der gesagt hat, meines Wissens ist die Mauer heute gefallen, so nach dem Motto bei dieser Pressekonferenz, gesagt, die Nullzuwanderung gibt es nicht. Heute tritt der Vizekanzler im Morgenjournal auf Und erklärt, na, das muss man erst evaluieren. Evaluieren.
Er hat schon evaluieren. Gesagt, dass das beschlossen
wird. Und das Nächste ist, evaluieren muss man es. Und das Nächste ist, alles das, was die Regierung im Fremden- und Asylbereich getan hat, hat sie alles unter EuGH-Judikatur und Europäischer Menschenrechtsgerichtshof. Also es kommt gar nichts. Und das Nächste ist auch noch besonders spannend. Der Herr Babler heute, also währenddessen der Kahner vor 2 Monaten gesagt hat, wir erinnern uns, die Syrer werden abgeschoben nach Syrien zurück. Wir kommen heute zu dem Thema. Sagt heute der Babler, das ist nicht Bestandteil des Regierungsprogramms. Also werden alle jene Menschen, die letzten 10 Jahre hereingekommen sind, vor allem 2015, in diesem Jahr die Staatsbürgerschaft erhalten. Das dürfen wir auch nicht vergessen.
Die
Frau Meindl-Reisinger fort, ich bin noch nicht fertig. Die Frau Meindl-Reisinger fort, die Frau Meindl-Reisinger, ja, das ist die Bilanz dieser Regierung. Das ist halt Kraut und Rum. Das ist gute Mine. Ja. Ein Fischhandler ist besser organisiert als die Partie. So, dann fährt die Frau Meindl-Reisinger fort nach Brüssel und in die Ukraine. Alte gute Sitte, der österreichische Außenminister war Schweiz, Nachbarländer, Slowenien, Italien, Ungarn. Na, Ukraine. Bricht die Neutralität und gibt dem Herrn Schnellenski mal als Erster das Pfötchen. Also diese Regierung hat binnen von 4 Werktagen sich so entlarvt, dass ich sagen muss, bitte, wann kommen endlich die Neuwahlen?
Ich darauf zu antworten, aber vorher nur ganz kurz, weil das waren echte Fake News. Also der Andreas Babler hat bestätigt, dass im Ministerrat am Mittwoch wird der Familiennachzug Stopp beschlossen werden. Das hatte davor auch seine Stellvertreterin Eva-Maria Holzleitner in der ORF-Pressestunde schon bestätigt. Das ist Beschlusslage diesen Mittwoch. Das wird kommen. Ja? Das hat überhaupt nichts mit dem ganzen Rest zu tun. Du tust jetzt ein bisschen Äpfel mit Birnen ganz bewusst vertauschen. Ich möchte es nur gesagt haben,
Sebastian Wir
haben
ausgemacht, wieder zurückkommen.
Letzte Woche, genau, aber diesmal will er die FPÖ übernehmen. Letzte Woche ist die Mietpreisbremse beschlossen worden. Diese Woche soll für die ÖVP jetzt eben dieser Stopp des Familiennachzugs im Ministerrat kommen. Bei aller Kritik, aber das, was der Gerald Groß gesagt hat, dieses ganz schnell jetzt das Negative beschließen, das läuft nach dem Vorbild Wolfgang Schüssel, Speed Kills.
Ja, macht das nicht Sinn? Nein, das macht natürlich macht es für eine Regierung Sinn, die unangenehmen Maßnahmen gleich am Anfang zu beschließen. Außerdem müssen wir das Budget konsolidieren. Dagegen, prinzipiell gegen diese Taktik, die ist ja alt und dagegen ist auch nichts einzuwenden. Trotzdem, auf der anderen Seite, das sind so kleine Maßnahmen, die jetzt ein bisschen Geld ins Budget spielen. Mhm. Aber was mir komplett fehlt, ist, dass man irgendwo eine Reform durchführt. Man erhöht einfach Steuern, die es schon gibt. Man erhöht Gebühren, die es schon gibt. Oder man setzt eine gewisse Förderung aus, aber das ist ja keine Reformmaßnahme. Man traut sich nicht an eine Pensionsreform, außer dass man eben die Krankenversicherungsbeiträge Pensionisten erhöht. Aber das ist ja keine Pensionsreform. Man traut sich nicht an eine Standortreform. Man traut sich vor allem nicht die 2 großen Themen, die die Wirtschaft zurzeit hat. Das sind einfach die Lohnnebenkosten. Die senkt man 2027 oder auch nicht. Ich fürchte ehrlich gesagt, oder auch nicht. Man wird das Gesundheitswesen nicht reformieren. Also das sind die 2 großen Brocken bei den Lohnnebenkosten, wo man tatsächlich die Lohnnebenkosten senken könnte, wenn man das System reformiert. Aber diesen Anspruch hat man ja nicht einmal im Regierungsprogramm. Man fängt eigentlich gar nicht an damit. Das ist die eine Sache. Und man müsste was tun zum Thema Energiepreise. Weil was wir jetzt machen, ist mit der noch höheren Abgabe der Energiekonzerne, die werden das natürlich weitergeben. Das heißt, der Strom wird noch einmal teurer werden. Und gerade die energieintensive Industrie wird einfach in Österreich nicht bleiben. Die werden abwandern und dann wird auch der Rest abwandern. Und dann wird es zu einem Verlust von Arbeitsplätzen in der Industrie kommen und die Arbeitslosigkeit wird steigen. Und ich glaube, damit müssen wir uns fast abfinden, wenn wir jetzt so weitermachen. Und jetzt noch mal ganz kurz zu diesem Familiennachzug. Ja, das kann man jetzt schon aussetzen. Dazu muss man aber sofort diesen Notstand ausrufen, wenn die öffentliche Ordnung und Sicherheit in Gefahr ist.
Das ist juristisch
so. Ob das der Fall ist oder nicht, darüber wird man sich trefflich streiten können. Und natürlich, was der Gerald vorher gesagt hat, die Gefahr, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sagt, liebe Freunde, bei euch ist gar nichts gefährdet und ihr könnt diesen Notstand nicht ausrufen. Die ist relativ groß. Also man muss das System reformieren. Das ist ja eine Krückenlösung.
Aus der Europäischen Menschenrechtskonvention austreten.
Ja, man muss es diskutieren. Man muss nicht aus der gesamten Europäischen Menschenrechtskonvention austreten. Das hat auch nie jemand gefordert. Aber man muss sich diesen Artikel, ich glaube, es ist der Artikel 3, aber einfach mal anschauen, ob es Sinn macht, jeden Menschen, der einen Asylgrund behauptet, Asyl mal einzuräumen im Land.
Du bist die Juristin, aber ich glaube, du kannst nur entweder ganz raus.
Aber da wird sich ganz Europa eine Lösung überlegen müssen, weil das war ja nicht, das war für eine innereuropäische Migration gedacht. Da hat das auch halbwegs funktioniert. funktioniert, aber das war ja niemals gedacht für arabische Länder, für nordafrikanische Länder, für afrikanische Länder, die nach Europa wollen und diesen Kontinent in einer Art und Weise mehr oder weniger überschwemmen, dass die Infrastruktur zusammenbringt.
Die Eva hat vollkommen recht, aber ich möchte auf diesen charmant vorgetragenen Vorwurf der Fake News kurz eingehen.
Weil du gesagt also hast, dass er gesagt hat,
Nein, ich möchte aus der Bibel zitieren. Also was ist die Bibel? ORF. Für Mainstream-Journalisten wie dich ist der ORF die Bibel. Also ich zitiere nun das Heilige Evangelium von Gerhard Weismann. So, die Aktivierung einer solchen... Huch zu, lernst was. Die Aktivierung einer solchen Notstandsklausel würde sich wohl vor allem auf eine Überlastung des Wiener Bildungssystems gründen. Dort sind allerdings eigens eingerichtete Containerschulen mittlerweile wieder weit entfernt von der Auslastung entfernt, so Babler. Babler verwies hier erneut auf die anstehende Evaluierung durch ORF-Innenminister Gerhard Kahner. Babler betonte ausdrücklich, die Notstandsklausel sei im Regierungsprogramm lediglich unter Vorbehalt. Nein, jetzt kommt's. Die Babler betonte ausdrücklich, die Notstandsklausel sei im Regierungsprogramm lediglich unter Vorbehalt angeführt. Die Wiener SPÖ hatte den geplanten Stopp des Familientagzugs dagegen zuletzt ausdrücklich begrüßt. Das heißt, der Herr Babler geht gerade hinter die Forderungen der Wiener SPÖ zurück, will nicht die Notstandsklausel, will den Familiennachzug nicht begrenzen und im Übrigen die Syrer schiebt da nicht ab.
Ministerrat.
Nein, das zum Thema Fake News.
Nein, es wird am Mittwoch im Ministerrat.
Das weiß ich nicht. Im Gegensatz zu dir bin ja ich schon mal als Mitarbeiter im Ministerrat gesessen, das Einstimmigkeitsprinzip. Das heißt, wenn natürlich der Ministerrat beschließt, dass er die Evaluierung der Prüfung auf Basis der Prophezeiungen von Papa Wanger macht, na dann geht der Beschluss durch. Nur trotzdem stoppst du damit nicht den Familiennachzug. Und im Übrigen möchte ich da ansagen, der Familiennachzug ist im Jahr in Österreich 1.900, 2.000, 3.000 Leute. Mehr nicht. So, währenddessen wir, und auf das komme ich wieder mal zurück, währenddessen wir heute am Abend wieder diskutieren, kommen schon wieder 150 Personen einer. Weil wir eben an den Grenzen nicht kontrollieren. Weil wir eben nicht Schluss machen. Und das ist in Wahrheit die Mogelpackung. Und was bedeutet, wenn du jetzt aufgrund einer Notstandsklausel den Familiennachzug verordnest und in einem halben Jahr machst du ihn auf und alle anderen, die in dem halben Jahr passiert sind, kommen dann alle einer. So, also, was soll das?
Gut, im Regierungsbeistand... Ihr habt solche Sachen genauso versprochen, also die FPÖ. Also
die FPÖ wurde gescholten, erstens bin wir nicht die FPÖ, ja, damit wir mal anfangen, weil du bist auch nicht der Wolfgang Fellner, zumindest schaut es euch äußerlich nicht sonderlich ähnlich, möchte ich einmal... Na, hast voll Rehor gebracht. So, also, erster Punkt. Zweiter Punkt, die FPÖ ist gescholten worden dafür, dass sie die sogenannte Festung Österreich machen will. Das heißt, in Wahrheit die Zuwanderung, transkontinental, Nahosten, arabischer Raum, wie die Eva bereits gesagt hat, auf Null zu stellen. Da hat es den großen Aufschrei gegeben.
Ja, so, aber jetzt sagst du, wenn andere versuchen, einen Weg Richtung Null zu gehen, ist das ein
Wahnsinn. Nein, dann mache ich es wieder Herr Orban und lass mich vom EuGH verurteilen. Ist mir doch vollkommen wurscht. Der Orban ist der Einzige, der es richtig macht. 25 Asylanträge im Jahr und das schiebt er ab.
Diese Notstandsklausel ist natürlich, das ist schon richtig, einfach nur ein Aufschieben des Problems. Du kannst das vielleicht eine gewisse Zeit lang aufrechterhalten.
3 Monate.
Ja, ich würde sagen, 3 bis 6 Monate länger wird es nicht gehen, weil dann wird man dir zumuten können, dass du die Infrastruktur nachziehst. Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof wird irgendwann sagen, dass das eben nicht richtig ist und dann musst du alle hereinholen, die sozusagen in diesen 3 bis 6 Monaten nicht rein durften. Also das ist einfach eine rechtlich einfach eine hartschütte Lösung, mit dem wir es dann
schlussendlich weiter machen. Mogelpackung. Bei dir, aber du weißt, das ist das System Sebastian Kurz. Das ist genau das, was Sebastian Kurz von der Regierung bis Co. gemacht hat. Da geht es um Symbolpolitik und dann holt einen die
Europäische
Menschenrechte ein.
Was es jetzt brauchen würde, ist eine breite Diskussion, die auch unideologisch geführt werden muss. Ist diese Europäische Menschenrechtskonvention für die Situation, die wir heute haben, für die Flüchtlingsströme, die es weltweit heute gibt, und zwar nicht innereuropäisch, einfach das geeignete Instrument? Ich glaube, Europa, aber vielleicht
ist
der einzige
Grund. Aber die Eva hat ja vollkommen recht. Und da muss ich dir eines sagen, da hatte der Herbert Kickl damals gemeint, das Recht muss der Politik folgen und hat mit diesem Leitsatz in Aussicht gestellt, die Europäische Menschenrechtskonvention ändern zu können. Ja, da hat sie den großen Aufschrei gegeben.
Weil da muss man als erste große
Staat die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit.
Deutschland überzeugen.
Ja, aber es wird kein Weg daran vorbeiführen. Europa wird nicht in der Lage sein, die Flüchtlingsströme der Welt, das geht ja schon ziffermäßig überhaupt.
Ich glaube, dass die Italiener sofort bereit sind auszusteigen. Die Ungarn sind bereit auszusteigen, die Niederländer sind bereit auszusteigen und mit einer guten Regierung in Österreich, mit dem Herbert Kickl, wartet man ausgeschrieben.
Ich glaube, dass man mit den Franzosen viel reden kann, was restriktive Zuwanderung angeht. Die Frage ist, ob sie Menschenrechte außer Kraft setzen.
Aber es geht ja nicht darum, dass man die gesamte Menschenrechtskonvention außer Kraft setzt. Es geht einfach nur darum, dass man dieses Asylrecht außer Kraft setzt.
Es will keiner Menschenrechte außer Kraft setzen.
Nicht mehr lebbar ist.
Naja, man müsste ja nur, wenn man die Asylgesetze einhalten würde, müsste, wenn der Orban nicht alle nach Österreich weiterschicken würde, hätte Österreich ein sehr minimaleres Problem.
Aber der Orban macht es ja anders. Der Orban macht es einfach ein System. Weiter.
Nein, es will keiner in Ungarn bleiben.
Das wollte ich gerade sagen. Der hat ein System, wo es keine Anreize
gibt. Er hat keine Anreize, er zahlt keine Sozialleistung aus.
Du kriegst dort als Asylwerber null Geld. Null.
Also ich war 2015 dort, wie es die Flüchtlingskrise gegeben hat, die Österreich und Deutschland völlig überfordert hat, müssen wir ganz offen sagen. Und ich habe gesehen, wie die Busse bereitgestellt wurden, nachdem der Werner Faymann einen Riesenfehler gemacht hat und erklärt hat, das, was der Orban macht, erinnere ihn an die dunkelsten Zeiten der Geschichte. Dann hat Viktor Orban Busse bereitgestellt und vom Kelleti-Bahnhof Gemma Richtung Österreich.
Aber ehrlicherweise hat das Österreich auch gemacht, nämlich Richtung
und Deutschland. Was haben wir gemacht? Und bei uns ist der Herr Kern mit dem Schaffner Kappel gestanden, Prinzessin Glasgow, und so weiter vorn.
Wir haben ja die Leute nicht einmal ansatzweise kontrolliert oder registriert.
Das war ja eben wurscht. 5 Millionen einfach einmal durch.
Ja, die Leute haben gesagt, Deutschland. Hans-Peter Doskozil. Bitte weiterfahren. Ja? Nicht
ausschalten. Isabel, nachdem du ja der einzige Kontrapart in unserer Dreierrunde bist, ja, so, quasi die Gunkel-Gaukelei-Runde, wollte ich dir Folgendes sagen. Es will niemand die Menschenrechte.
Stimme der Mitte.
Ja, es will keiner die. Es will keiner Standort, Standpunkt. So, es will keiner. Es will keiner, Isabel, es will keiner die Menschenrechte abschaffen, sondern es kann kein Menschenrecht geben auf eine transkontinentale Flucht über 6000 Kilometer Luftlinie. Das ist nicht in Ordnung.
Aber das würde ja jetzt schon unsere Gesetze, das weißt du ja ganz genau, im Grunde sind das ja Leute, die hätten gar keinen Asylantrag.
Na, hätten sie nicht, weil Dublin 1 und Dublin 2. Wir exekutieren ja nicht einmal europäisches Recht.
Aber das versuche ich gerade zu sagen. Also an sich hätten wir die rechtliche...
Aber auch in Ungarn nicht. Ne? Also nur dort, nur an den Außengrenzen. Ja. Aber de facto wird das halt nicht durchgeführt, weil auch die natürlich überfordert sind und durchwinken. Und jetzt befinden wir uns in einem Art rechtsleeren Raum, weil es könnte theoretisch...
Hinaus, weil du wirst
gar kein Flüssel bis Österreich kommen. Richtig. Und auch keiner bis Deutschland, weil du müsstest jetzt schon an den Grenzen von den Ländern, wo sie reinkommen, registrieren. Passiert aber nicht.
Kannst du es ja nur gesamt.
Ja, aber die Europäische Menschenrechtskonvention sagt zum Beispiel, dass du an den Außengrenzen der Europäischen Union keine Pushbacks, also keine Zurückweisungen machen darfst. So, es beißt sich aber langsam der Hund in den eigenen Schwaf.
Ja, aber darüber gibt es.
Also werden wir uns endlich einmal darüber unterhalten müssen, ob diese Europäische Menschenrechtskonvention bei aller Wertschätzung gegenüber den unteilbaren Menschenrechten in dem Bereich, was Asyl betrifft, nicht zu verändern ist. Sie ist entstanden aus dem Zweiten Weltkrieg, der ganz andere Anforderungen an die Gesellschaft hatte, als heute. Bitteschön, eine Wirtschaftszuwanderung und der Asyltourismus, der uns seit 10 Jahren beschäftigt.
Wirtschaftszuwanderung fällt so und so nicht unter Asylrecht. Das ist so und so was.
Ja, aber wir haben zwei Drittel von denen, die kommen nicht aus Kriegsgebieten.
Aber die kannst du problemlos so und so.
Darf ich dir jetzt Folgendes sagen? Ja, ich weiß, das wird dir jetzt unheimlich wehtun. Da kommen zum Beispiel 90% von den Ukrainern, die bei uns sind, kommen alle nicht aus Kriegsgebieten aus dem Donbass, sondern die kommen aus Lemberg. So, das ist so. 70.000 Menschen, die in Europa sind, vornehmlich junge Männer aus der Ukraine, kommen nicht aus dem Donbass, sondern sie haben das Glück in der Geburtslotterie gehabt, dass sie von besonders reichen Ukrainern in Kiew, in Lemberg oder sonst wo geboren worden sind und mittlerweile sich in der Côte d'Azur bis nach Taormina, Sizilien, Sardinien, Innsbruck, Heirat aufhalten. Und der Herr Zelensky fordert mehr Waffen, aber seine eigenen 70.000 Soldaten kriegt er nicht zurück, weil wir sie als Flüchtlinge anerkennen, obwohl sie nicht aus einem Kriegsgebiet kommen. Weil Lemberg, mit Verlaub gesagt, ist kein Kriegsgebiet. Das ist Bestandteil eines kriegsführenden Landes.
Dazu bräuchtest du aber Lager an den EU-Außengrenzen, was aber nach dieser Menschenrechtskonvention
auch nicht möglich ist.
Weil du müsstest ja diese
Also bleibe ich bei dir, was du recht hast. Entweder steigen wir aus oder wir verändern es. Ganz einfach.
Mehr wird nicht gehen, das muss man ehrlicherweise sagen, weil jede sinnvolle Maßnahme wird dadurch untergraben. Das ist alles rechtswidrig. Das nutzt nichts.
Wir schalten in eine ganz kurze Werbepause und weil es jetzt um die Ukraine geht, reden wir dann nachher über diese ganze Eskalation zwischen Donald Trump, Elon Musk, der Europäischen Union und natürlich der Ukraine. Weiter bleiben Sie dran.
Das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu Schlag den Groß mit Eva Schütz und Gerald Groß. Und die zwei waren wie fast immer ziemlich konform in ihren Meinungen. Schauen wir mal, ob es im zweiten Teil eine Spur anders
wird. Eine Spurabweichung haben wir schon immer.
So, okay, eine Spur, ein Spürchen. Schauen wir mal, ob es jetzt ein bisschen mehr als ein Spürchen ist. Und kommen wir zu einem anderen
Ding. Du kannst keinen Scheitel legen und gelingt da nicht, gell?
Nein, überhaupt nicht. Du überhaupt. Nicht.
Ich hätte gern zündeln, es geht nicht, brennt nicht.
Wenn ich zündeln wollen würde, würde ich es nicht so formulieren. Also grundsätzlich weiß ich ja, dass du ja auch ein Fan von Donald Trump bist. Nicht nur von Viktor Orban, wie du uns im ersten Teil gesagt hast. Ich nehme an, du bist auch ein Fan von Elon Musk. Nein, nicht? Okay. Das wirst du uns gleich erklären können. Auf jeden Fall geht diese Eskalation USA, Europa, Schrägstrich Ukraine weiter. Jetzt hat der Emmanuel Macron, der französische Staatspräsident, dessen Fan du definitiv nicht bist, wie ich weiß, gesagt, dass Russland nicht nur die Ukraine angreifen würde, das sei schon lang vorbei, sondern auch Europa schon die ganze Zeit via diversen Kanälen. Einerseits würden sie versuchen, Wahlen zu manipulieren, hat konkret zum Beispiel Rumänien als letztes genannt. Sie würden die Infrastruktur unserer Spitäler angreifen und generell ziemlich viele Hacking und sonstige Methoden. Du bist aber trotzdem der Meinung, Österreich sollte eher auf der Seite von Elon Musk, Donald Trump und J.D. Vance stehen.
Schau, was wird derzeit für eine Erzählung aufgebaut? Seit 3 Jahren wird die Erzählung aufgebaut, Wladimir Putin greift nach der Weltherrschaft und wird Gesamteuropa überfallen. Ja. Diese Erzählung kenne ich von den baltischen Staaten, die daraufhin sofort bis hin in den Norden rauf unter das Dach der NATO geschlüpft sind. Bis heute hat Wladimir Putin diese Länder nicht angegriffen. Dann haben wir vor zwei Jahren gehört, Wladimir Putin will Polen angreifen. Bis heute hat Wladimir Putin nicht Polen angegriffen. Und schon gar nicht, weil es ein Land der Europäischen Union ist, wo wir eine Beistandsverpflichtung haben, im Übrigen, als Österreich. Ja. So. Also, was wird versucht? Jetzt beginnt Emmanuel Macron, ich meine, der ist in 2 Jahren nicht mehr Präsident, in 1,5 Jahren, der braucht ein bisschen Geld bei der Waffenlobby, gibt es nur EADS vielleicht oder irgendwo wird er schon 27, ein bisschen was basteln.
27,
eben, der wird schon, ja, der braucht 2 Jahre, du, der braucht, der muss ja für seine etwas ins Alter geratene Dame, muss er irgendwo, weiß ich nicht, an der Côte d'Azur, an barrierefreien Zugang ins Meer, an die Côte d'Azur, muss
also,
er
irgendwie, glaubst,
das,
ja,
das kostet ja alles Geld. Du, und was die an Renovierungsarbeiten, Madame le Président, was die an Renovierungsarbeiten brauchst, da brauchst du fast die Guillotine von der Marie Antoinette, dass du die wieder ordentlich herrichtest. Das musst du ja verstehen. Das kostet alles Geld. So. Und was macht jetzt der Emmanuel Macron? Er sagt jetzt, alles Gute zum Weltfrauentag. Wobei, auch da scheinen sich die Geister, ob das überhaupt eine Frau ist. Aber ich habe nicht genau nachgeschaut. So, aber wo kommen wir hin? Schau, was macht jetzt der Herr Macron? Der Herr Macron macht jetzt Folgendes. Der Herr Macron macht jetzt Folgendes. Er sagt, Russland wird Europa angreifen. Und daher ist es total legitim. Lass mich mal vielleicht ausreden. Tut es nicht wie die Hexen von Eastwick gleich wieder hochfahren. Daher ist es total legitim, dass Europa aufrüstet. So, der Herr Macron sagt, er will den Atomschirm über ganz Europa spannen. Der Herr Merz wird als nächstes sagen, ja, ich will auch bei diesem Atomschirm sein. Und die Frau Ursula von der Leyen will 800, besser bekannt als Flinten, Uschi im Übrigen nach ihren Beschaffungs... Weil sie als Verteidigungsministerin ja sehr korrupte Anschaffungsvorgänge im Deutschen Bundestag zu verantworten hatte.
Ich distanziere mich.
So, und die wollen jetzt 800 Milliarden Euro rauspfeffern für eine sogenannte Aufrüstung, weil der Herr Putin könnte tatsächlich Europa angreifen. In Wahrheit ist das beste Geschenk für Waffenlobbyisten. Also, jetzt haben sie die Ukraine abgegrast, jetzt haben wir dort 200 Millionen Euro und Dollar mittlerweile verheizt, für Bodengewinn gleich null. Jetzt gehen wir aufs große Ganze, jetzt finanzieren wir die große globale Waffenindustrie und jetzt hauen wir dort 800 Milliarden
der
ein.
Gerald,
das ist die
sehr
Geschichte.
Wortreich, aber doch meine Frage beantwortet, dass er auf der Seite von Elon Musk, J.D. Vance und
Trump... Wenn das die drei sagen, ja. Ich höre von denen anderes.
Aber es ist natürlich, das sind enorme Summen, 800 Millionen tatsächlich, die da kursieren. Aber kann man nicht sagen, dass Europa da auch die letzten Jahre ziemlich viel falsch gemacht hat? Oder sogar
ich glaube, man muss zwei Dinge da ganz klar unterscheiden. Das eine ist, macht es Sinn, dass Europa jetzt versucht, die Ukraine weiter hochzurüsten, um diesen Krieg weiter zu treiben und auch weiter zu finanzieren? Das macht meiner Ansicht nach keinen Sinn.
Stimmt.
Und auf der anderen Seite muss man sagen, muss sich Europa wehrfähig machen und nicht ausschließlich abhängig von den USA und der NATO sein.
Stimmt.
Das macht schon ein bisschen Sinn.
Aber darum geht es ja jetzt.
Wir kommen,
jetzt geht es darum, dass man alles in die Ukraine schickt.
Aber wenn wir sprechen heute noch über Syrien, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass sich dort ein radikal-islamistisches Regime wieder etablieren kann, wenn wir uns anschauen, wie nah der IS vor Europa vor ein paar Jahren schon war, dann macht es, glaube ich, schon Sinn, wenn Europa sich wehren kann. Wir hätten damals die Amerikaner und vor allem die Kurden, die man ja heute ganz gerne vergisst, nicht eingegriffen, wäre der IS noch deutlich
aber mit
näher
Unterstützung der USA
noch näher an Europa gekommen. Wir hätten eigentlich nicht viel dagegen tun können und ich möchte keine Menschen mehr oder weniger 500 Kilometer vor Europa stehen haben, die anderen Käfige sperren und sie dann anzünden. Also ich finde, das
aber
war
das
schon
heißt,
extrem beunruhigend.
Europa hat eigentlich die ersten Warnschüsse
verschlafen. Es macht sicher Sinn, wenn Europa so wehrhaft ist, dass man zum Beispiel einen IS in den Griff bekommen kann. Was keinen Sinn macht, ist, diesen Krieg in der Ukraine jetzt noch künstlich zu verlängern. Donald Trump geht da sehr stark auf eine Waffenruhe jetzt mal hin und dann auch auf einen Friedensabschluss. Und ich glaube, Europa wäre gut beraten, sich dem ein bisschen anzuschließen, was Donald Trump auch macht. Er lässt sich das ja auch bezahlen, nämlich mit Rohstoffdeals, nämlich unter dem Mantel, wenn man gegenseitige Wirtschaftsbeziehungen hat, dann greift man sich auch nicht an. Russland und die Ukraine mit den USA werden dort seltene Erden fördern und dadurch eine Art Wirtschaftsprojekt gemeinsam entwickeln. Ist eine schöne Idee, wird wahrscheinlich in erster Linie den USA nützen und den anderen der Ukraine deutlich weniger. Aber dass Europa sich da jetzt querstellt, ist, glaube ich, relativ sinnlos. Und man sieht halt, die USA oder Donald Trump lassen sich das halt abkaufen, während die Europäer die Naivität besitzen, dort, ich weiß nicht, 144 Milliarden Euro hinzuschicken, ohne dass sie was dafür haben wollen. Was man ja eigentlich fast als ein bisschen naiv oder, wenn man es bösartiger sagen würde, als ein bisschen dämlich bezeichnen könnte.
Stimmt.
Gut, da kannst du jetzt schwer widersprechen, aber ich möchte zu.
Aber die Frage ist, wie du dich jetzt rechtfertigst eigentlich. Also die Eva hat eine Meinung, ich habe eine Meinung, unsere Meinung ist in Wahrheit ident. Vielleicht willst du jetzt einmal deine Meinung kundtun.
Ich sage meine Meinung gerne. Wir haben jahrelang als Europa die Warnschüsse verschlafen, sind zu 100% von den USA abhängig.
Stimmt.
Hätten wir sukzessive in den letzten 15 Jahren mehr in die Sicherheit investiert, gäbe es jetzt nicht den Bedarf, solche Summen zu investieren. Aber
und
es
auch
ist
Menschen ausgebildet. Nein, das ist ja das nächste Problem.
Schau, ich hab in dieser ganzen Summe investiert. Ja, aber das haben uns ja alle drei d'accord in Wahrheit. Schau, ich bin der Meinung, Europa war nie erwachsen. Europa hat sich in diesem Faulbett, wir sind in der NATO und damit haben wir die Schutzmacht.
Frankreich und Großbritannien sind schon
die Schutzmacht. Wir haben dadurch wir haben die Schutzmacht.
Ja, die Deutschen?
Wir haben die Schutzmacht, ja, die heerestechnisch Stempelin beim Kaiser Wilhelm. Wir haben das Problem, dass wir weder uns eigenständig entwickelt haben, noch erwachsen geworden sind. Ich habe die letzten Monate immer gesagt, Donald Trump ist für uns die Riesenchance, dass wir endlich erwachsen werden. Dass wir unsere eigenständige Sicherheitspolitik machen, unsere eigenständige Außenpolitik
machen. Das wäre 2016 gewesen, jetzt ist es ein bisschen spät.
Natürlich ist es spät und es ist schwierig, weil wir überall mit dem Rücken zur Wand stehen. Da braucht man nicht um einen heißen Brei drum herum reden. Nur es ist in Wahrheit
eine
Chance.
Aber dann habe ich eine Frage. Wenn du weißt, dass wir als Europa mit dem Rücken zur Wand stehen, und du weißt, dass das maßgeblich durch die Figur Donald Trump und noch einmal aus seinem America First ist das ja legitim, das zu machen, aber er schädigt europäische Interessen.
Wenn wir Europa, Europe First,
für,
wenn wir
für
Europe First.
Donald Trump.
Nein, noch einmal.
Es schädigt
ich anerkenne, so, und jetzt sind wir beim entscheidenden Punkt. Ich anerkenne, dass es mit Donald Trump endlich einen US-Amerikaner gibt, der seine eigenständigen Interessen vertritt und nicht als Satellit Interessen von anderen. So wie ich Make America Great Again einerseits bei Donald Trump akzeptiere, würde ich gerne haben, wenn es in Österreich Make Austria Great Again oder Make Europe Great Again es Personen gibt, die dasselbe für Europa wollen. Das sehe ich im Übrigen nur Viktor Orban. Weil die Frau von der Leyen und der Herr Macron und auch Keir Starmer etc. würden am liebsten wieder ganz brav unter das Bett des Oval Office, nämlich unter den Tisch, wieder zurückkehren. Das ist die Wahrheit.
Europa leidet natürlich an vielen verschiedenen Partikularen.
Unter den sogenannten Resolution Desk.
Die ist natürlich in den USA zum Beispiel nicht gibt. Und Europa hat sehr lange davon profitiert, dass wir relativ wenig für Verteidigung ausgegeben haben wegen der NATO. Dass wir
hat Trump 2016 gesagt?
Relativ billige Energie aus Russland.
Hat Trump 2016 gesagt?
Exportweltmeister in jeder Hinsicht.
Hat Trump 2016 gesagt?
Gut.
Wurde dann kritisiert.
Ja, und da haben wir natürlich eine Art Blase erzeugt, von der wir lange gut gelebt haben, die jetzt geplatzt ist. Es gibt keine billige Energie mehr aus Russland. Und Donald Trump sagt, bitte finanziert sich eure Wehrhaftigkeit selber, was natürlich schon einen Punkt hat. Das andere Thema ist, glaube ich, wenn man jetzt 800 Milliarden Euro in die Rüstungsindustrie stecken wird, dann wird es einem halt woanders fehlen. Und Europa ist gerade, und das ist das nächste Thema, was wir ja überhaupt nicht erkannt haben, wir sind der einzige Kontinent der Welt, der das in diesem Ausmaß betreibt, ist diese Überregulierung. Wir regulieren uns ja zu Tode, wir fesseln uns ja selber, wir bringen nichts weiter, wir sind beim Thema KI hinten, wir sind beim Thema Innovation hinten, wir sind beim Thema Tech hinten, weil wir so viele Restriktionen uns selber auferlegen. Wir haben das, also ich finde, KI ist das beste Beispiel, wir haben sie noch gar nicht, aber wir haben sie schon reguliert.
Also, wobei, da gibt es noch weniger Regulationen. Da hat nur Europa, ähnlich wie bei der Sicherheitspolitik, auch die letzten 15 Jahre verschlafen.
Man hat das Gefühl, kaum kommt irgendein Pflänzchen von Innovation oder was auch immer hoch, stürzt sich eine Art Lawine, ein Beamtenapparat auf diese zarte Pflanze und springt drauf, sodass da ganz viel.
Jetzt haben es gerade alle entdeckt, dass die Social Medias alle schlecht sind. Hat Europa die Social Medias eh nicht begrenzt? Sind uns die Chinesen mit TikTok um die Ohren geflogen, der Mark Zuckerberg um die Ohren geflogen, der Elon Musk. Europa hat außer StudiVZ vor ca. 30 Jahre im Social-Media-Bereich nichts anzubieten gehabt, aber regulieren tun wir es wieder. Das Erste, was wir wieder tun, regulieren tun wir es. Kaputt machen tun wir
es. Das haben wir. Es ist natürlich auch schwer, wenn du eine Mentalität hast, wo jeder, der was erfindet, wo jeder, der was gründen will, wo jeder, der irgendwie eine Innovationskraft hat, sich mit tausend Bestimmungen auseinandersetzen muss, die, glaube ich, eher den Spaß daran verderben.
Also, da haben jetzt die Unternehmer in Österreich eine Riesenchance. Morgen beginnen die Wirtschaftskammerwahlen, die nächsten drei Tage. Da können wir uns bei den Regulierern, bei den Bürokraten, bei Herrn Mara herzlich bedanken. Ja, genau. Jawohl. Sage ich, eine Stimme für die freie Wirtschaft. Jawohl. Gut so.
Aber er will nicht ihr Freiheitlichen genannt werden. Okay, wir schalten jetzt.
Weißt du, wie wirkmächtig das ist, wenn es ein Unabhängiger sagt? Sehr großartig, oder?
Ja, sehr unabhängig. Wir schalten
ich bin
jetzt
unabhängig. In allem, was ich tue. Haben wir Husten? Haben wir Corona? Haben wir schon wieder Angst? Jetzt. Musst du wieder impfen gehen? Bei wie viel sind wir? Bei der 8. Impfung jetzt oder was? Naja.
Nein, aber du hast, glaube ich, schon 5 Impfungen. Nein, wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach reden wir nicht über die Impfungen und Gerald Groß weiter und wie oft er diverseste Impfungen sinnvollerweise genommen hat, sondern über eine leider schreckliche Situation, die aber wenig überraschend ist, nämlich, dass die neuen Machthaber in Syrien, die immerhin von der Al-Qaida, also radikal-islamistische Terroristen sind, jetzt gerade Minderheiten abschlachten. Was das für Europa bedeutet, darüber diskutieren wir gleich nach der Werbepause weiter. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu Schlag den Groß mit Eva Schütz und Gerald Groß. Und nachdem wir zwei sehr gleichlautende in den Meinungen ersten und zweiten Teile gehabt haben, wo es um die österreichische Politik ging, dann um die USA ging, da gab es kleinere Differenzen, kommen wir jetzt zu einem Thema, wo wir vielleicht alle drei nicht unterschiedlicher Meinung sind, weil es schwierig ist, da unterschiedlicher Meinung zu sein. Eva Schütz, ich fange mit dir an. Ich war ja damals 2012 zweimal auf Kriegsreportagen in Syrien und ich habe damals geschrieben, da kämpfen Pest gegen Cholera miteinander. Und es ist eine leidende Zivilbevölkerung deswegen, weil einerseits Assad mit Hisbollah und den Mullahs im Iran, also schiitische radikale Islamisten, gegen Al-Qaida und ISIS gekämpft haben, also sunnitische, radikale Islamisten. Jetzt ist der neue Machthaber mit Understanding, also mit Zustimmung von Russland bis Europa, bis USA, ein ehemaliger Al-Qaida-Führer. Europa und der Westen und alle haben so gemacht, naja, es wird schon irgendwie werden. Jetzt gibt es, und wir haben vorher darüber geredet, jede Menge Videos, die zeigen, wie da die Minderheiten in Syrien gerade abgeschlachtet werden.
Das ist leider, wir haben das, glaube ich, auch wie das tatsächlich eingetreten ist, dass dort diese Machtübernahme war, hier auch diskutiert und gesagt, dass man nicht glauben muss, dass jemand, der, also er war für Al-Qaida, er war auch für den IS, er ist, glaube ich, auf der amerikanischen Terrorfahndungsliste die Nummer 2. Also das ist ein Terrorist und zwar ein islamistischer Terrorist, ein radikal islamistischer Terrorist, wie man annehmen kann, dass sich der zum Demokraten wandelt innerhalb kürzester Zeit, scheint ja ehrlich gesagt der Naivität nicht zu überbieten. Was jetzt passiert ist, dass dort die Christen und die Aleviten, Assad war ja ein Alevit, der natürlich auch viele andere unterdrückt hat, viele andere Volksgruppen unterdrückt und getötet und gefoltert und eingesperrt hat, dass da jetzt natürlich eine Art Rachefeldzug stattfindet und zwar gleich an dieser ganzen Volksgruppe und dass da doch sehr viele Christen eben einer extremen Verfolgung ausgesetzt ist. Das hat man eigentlich alles kommen sehen. Ich würde es mal sagen, nach den Aleviten werden es die Kurden sein. Das wird dann die nächste Völkergruppe sein, die man versuchen wird zu vernichten. Man hat es eigentlich kommen sehen. Also ich glaube, die große Gefahr ist, dass man dort jetzt einen radikal-islamistischen Staat errichtet, in dem Fall eben einen sunnitischen Gottesstaat wieder, und es wieder viele, viele Flüchtlinge Richtung Europa gibt. Und was man dann damit tut, das wird sich erst herausstellen. Jetzt sind es viele Christen, die vermutlich flüchten. Das ist, weiß nicht, ob man das differenziert, ist, glaube ich, eine interessante Frage. Differenziert man jetzt nach Flüchtlingen mit christlichen Glauben gegen Flüchtlinge dann wahrscheinlich mit kurdischer Herkunft oder mit schiitischer Herkunft, wenn die Sunniten wieder die Macht übernehmen. Aber Tatsache ist, dass man dort kein demokratisches Regime errichten wird. Ich glaube, Europa war da unfassbar naiv, das anzunehmen und vor allem unfassbar naiv, wieder Entwicklungshilfe, Wirtschaftshilfe dorthin zu schicken, ohne Bedingungen daran zu knüpfen. Und das hätte sein müssen, die Sicherheit von bestimmten Bevölkerungsgruppen.
Schau, die Gefahr, dass Christen aus Syrien in Filach Allahu Akbar schreien, dann 14-Jährigen umbringen, ist zumindest geringer als unter der Gruppe, die unter Assad geflohen sind und zu zigtausenden bei uns im Land ist. Okay? So. Bemerkenswert ist, dass das eingetreten ist, was jetzt eh alle gesagt haben. Und tatsächlich, bei uns ist es ja zumindest nachweisbar, ja, weil wir haben es hier in dem Studio im November gesagt, dass man, und da habe ich das, was du heute verwendet hast, den Teufel mit dem Belzebub nämlich ausgetrieben. Du bist den anderen Diktator losgeworden und hast einen islamistischen Gottesstaat jetzt dort errichtet. Und ich habe einmal ja das Glück gehabt, mit dir gemeinsam in Damaskus zu sein.
In der Kriegssituation. Nein,
ich war vor der Kriegssituation 2002, 2003, wo wir Syrien kennengelernt haben. Oder 2004, wo wir Syrien kennengelernt haben. 2004 war es, genau. Es war nämlich November 2004, das ist nämlich genau 20 Jahre her, wo wir zum Beispiel Damaskus kennengelernt haben mit einem Christenviertel, einem Muslimenviertel und einem Judenviertel. Und alle drei haben gut zusammengelebt. Es war dann, ich weiß nicht, ob du da dabei warst, es war dann ein lustiges Gespräch mit drei älteren Herren. Einer war Jude, einer war Christ, einer war Muslime, in dem Hotel, wo wir dort gewohnt haben, die dann am Abend am Nachbartisch gesessen sind und uns erklärt haben, dass das, wenn man sich an das Dach Assad, an die Diktatur orientiert, dass man unter dem Dach vieles tun kann. Aber um das geht es nicht, um die Geschichtsaufarbeitung. Faktum ist, Europa hat wieder mal aufs falsche Pferd gesetzt, im Übrigen unter Anleitung der USA, und gemeint, dass wenn man Islamisten dort unten einsetzt, dass man dann den Herrn Assad los wird und dass dort unten Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und die Frau Baerbock, mit dabei, brauchen wir nicht reden. Und die Frau Baerbock am vorderster Front, gleich einmal als Erste unten, küsst die Hand den Folterknechten, die tonnenweise Blut auf ihren Händen haben und nun Aleviten und Christen verfolgen. Und zu deiner Frage, was ich jetzt tun würde, ich würde jetzt die 100.000 Syrer, und davon ein großer Teil, 70-80%, die vor Assad geflohen sind, nehmen, nach Syrien runterschicken, in das gelobte Land ihres Verbindungsfahrens, nämlich islamistisch, passt, die 1 Million aus Deutschland, und dafür nehme ich die paar 100.000 Aleviten und Christen in Europa auf, weil dann haben wir wenigstens, erstmalig unserer Schutzmachtfunktion als christliches Abendland endlich einmal gerecht geworden.
Ich möchte nur Problem mit der Europäischen Menschenrechtskonvention.
Ich scheiße jetzt mittlerweile auf die Europäische Menschenrechtskonvention. Ja, ja. Wenn es irgendwo, ich werde es mir jetzt ausdrucken und öffentlich dann verbrennen oder in die Luft sprengen. Mir reicht das jetzt mittlerweile.
Isabel, wenn er
weil
das
die Europäische
tut,
Menschenrechtskonvention, die Europäische Menschenrechtskonvention, die Europäische Menschenrechtskonvention war das Ticket, dass der Janis kein Menschenrecht hat, sondern ein Recht auf Tod mit 2 Jahren gehabt hat, die Anne-Marie, die Opfer vom Breitscheidplatz. Die Europäische Menschenrechtskonvention ist eine Terroranleitung geworden.
Gut, trotzdem, trotzdem kann man es leider nicht negieren, es ist so in einem Rechtsstaat. Es ist einfach so. Nein, du kannst einfach nicht gegen
wenn sich ein Recht, wenn sich ein, mit Verlaub gesagt, wenn, jetzt werden wir rechtsphilosophisch, wenn sich ein Recht gegen die Sicherheit des eigenen Volkes zu bilden anfängt, dann ist es unsere moralische Verpflichtung, dieses Recht so abzuändern, dass das Recht wieder dem Volk dient und nicht gegen das Volk agiert. Diese Europäische Menschenrechtskonvention ist dafür verantwortlich, dass alle Einzelfalltäter der letzten 10 Jahre, seit wir schaffen, dass der blutigen Raute des Grauens nach Europa gekommen sind und von Nizza bis nach Wien zum Breitscheidplatz Blutiges vollzogen
haben. Hätte man die Gesetze von Anfang an exekutiert und sie nicht durchgelassen?
Braucht man nicht reden. Braucht man nicht reden. Hast du vollkommen recht.
Menschenrechtskonvention, das ist das Versagen auf dem Kontinent, wenn man es nicht geschafft hat.
Und ein falsches Anreizsystem. Aber um rechtsphilosophisch zu bleiben, da würde ich beim Kelschen Rechtspositivismus bleiben. Und der bedeutet, dass man eben nicht das Recht so hineinbiegt, wie es einem gerade passt. Weil es ist vielleicht manchmal richtig, aber wir haben das ja schon 1938 gesehen, das kann auch recht schnell schief gehen, nämlich in eine Richtung, die einem nicht passt. Und deswegen ist man sehr gut beraten, sich damit auseinanderzusetzen, wie man rechtliche Normen auf demokratische Weise abändern kann und nicht sie so zu biegen rechtsphilosophisch, jetzt mal unter Anführungszeichen, wie es einem gerade passt, weil einmal passt es einem und das nächste Mal passt es einem eben nicht. Und genau das sollte nicht passieren.
Aber wir haben doch bitte jetzt mittlerweile mit dieser Europäischen Menschenrechtskonvention, mal das ist entstanden, 47, 48, aus den Wirren des Zweiten Weltkriegs. Wir haben doch mittlerweile eine Erfahrung die letzten 10 Jahre gemacht, wo wir sehen müssen, dass sie in Wahrheit auf uns nicht mehr anwendbar ist. Wenn wir jetzt auf Syrien blicken, und ich komme zu deinem Thema zurück. In Syrien hätten wir im Übrigen Leute wie die Aleviten und die Christen, von denen ich ausgehe, ja, da müssen wir Schutz bieten im Übrigen. Und noch dazu, wo gemeinsame Verbindungsfäden zu denen entstehen und wo wir wissen, dass diese, von dieser Gruppe von Menschen weniger in Relation, weniger Gefahr ausgeht, als von jener Gruppe, die wir uns großzügigerweise importiert haben, uneingeladen die letzten 10 Jahre. Sie passen einfach besser zu uns. So, was haben wir jetzt herinnen? Jetzt haben wir herinnen wieder